Daniel Pfluger ist freier Regisseur. Er hat Theaterluft geschnuppert in Mannheim, wo er aufgewachsen ist, mit den üblichen Wegen, die man so macht, wenn man ein bisschen theaterbegeistert ist. Statist erst, dann auch Assistent in allen möglichen Produktionen. Und dann haben sie Regie tatsächlich richtig studiert. Man könnte denken, das ist Learning by Doing. Man stellt sich hin, guckt zu bei Leuten und irgendwann macht man das selber das erste Mal. Aber man kann es auch richtig mit Bachelor und Master studieren.
Mir hat es den Vorteil gebracht, dass ich einfach nochmal die Chance hatte, mich zurückzuziehen und in Zürich, wo ich studiert habe, eben auch einen Ausbildungsort vorfinden konnte, wo sehr viel Experimentierfelder vorhanden waren. Und am Ende meiner Zeit als Assistent war ich noch sehr unbeleckt, noch sehr grün hinter den Ohren. Und ich hatte das Gefühl, ich muss erstmal tatsächlich ein paar Werkzeuge in meinen Rucksack schaufeln, bevor ich diesen Beruf wirklich machen kann. Einer der Dozenten, die ich hatte in Zürich, hat den guten Satz geprägt: Ein Regisseur ist ein Zehnkämpfer. Und was er damit meinte, das weiß ich jetzt, seit ich in diesem Beruf arbeite.
Wenn man schaut, was Sie alles schon inszeniert haben, das Spektrum ist bei Ihnen sehr breit. Also Schauspiel, Oper, alte Oper, auch Händel zum Beispiel, Vivaldi, aber auch wirklich Experimentelles, wie Sie sagen. Heißt das, Sie haben sich noch nicht festgelegt oder es macht Ihnen einfach alles so große Freude, dass Sie immer wieder zurückkehren zu dem und dann zu dem und so weiter?
Ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich nie festlegen. Also ich lerne von den Ausflügen in das Musiktheater, nehme ich so vieles wieder mit zurück ins Schauspiel. Aus dem Schauspiel nehme ich unglaublich vieles mit in die Performance. Ich glaube, ich möchte mich gar nicht festlegen.
Vergessen habe ich noch zu sagen, also um auch Ihr Schauspielbein zu charakterisieren, sozusagen, dass Sie auch Shakespeare gemacht haben, Molière gemacht haben und so weiter. Beim Heidelberger Frühling 2016 kommt nun eine Uraufführung zustande, in Koproduktion mit einem Festival in Esslingen, Podium heißt das. Das Stück, was in Heidelberg zuerst zweimal gegeben wird, heißt Szenen der Frühe und es ist eine multimediale Konzerterzählung mit Robert Schumann. Was kann man sich unter einer multimedialen Konzerterzählung vorstellen? Das zunächst mal, dann fragen wir mal, was sind Szenen der Frühe?
Unter einer multimedialen Konzerterzählung kann man sich etwas vorstellen, das aus mehreren Genres zusammengesetzt ist. Das heißt, es fließt ein Tanz, es fließt ein Live-Konzert, also ein Kammerkonzert, es fließt Gesang mit ein durch das Schumannsche Liedgut und dann arbeiten wir noch mit Animationskünstlern des Karlsruher Kollektivs Bert Tiger Wolf zusammen. Und diese Künste versuche ich in diesem Projekt dazu zu bringen, dass sie sich mit Robert Schumann auseinandersetzen und sich zu ihm verhalten. Robert Schumann war ein sehr, sehr umtriebiger, lebensherausfordernder Mensch. Als Komponist schon in seinen jungen Jahren in Heidelberg genoss er das Leben in vollen Zügen.
Wobei volle Züge sehr wörtlich zu nehmen ist.
Absolut, also jeden zweiten Tag betrunken ist noch nett ausgedrückt. Aber auch in seinen Tagebucheinträgen aus der Heidelberger Zeit darf man durchaus entnehmen, dass er auch den Damen nicht ungeneigt war. Später in seinem Leben, als er schon verheiratet war, brach eine Krankheit in ihm aus. Aus heutiger Sicht denkt man, es war eine bipolare Störung, eine manisch-depressive Störung. Und in diesem Zwieverhältnis zwischen diesem manischen, euphorischen Wesen, das in ihm schwebt, als auch in der hohen Depression, der Melancholie, wie es damals hieß, bewegt sich das Schaffen von Robert Schumann. In dieses Schaffen, in diese Welt möchten wir versuchen einzutauchen mit diesem Projekt und eine Art von sinnlichen Rausch, der besteht aus Bildern, aus Bewegung und aus Musik, zu kreieren, der einen in diese bipolare Welt mitnimmt.
Genie und Wahnsinn, wäre das ein Begriffspaar, was da ein bisschen drauf zutrifft?
Genial war Robert Schumann auf jeden Fall. Also musikalisch war er Wegbereiter für viele, viele andere Komponisten später. Wahnsinn lag sehr, sehr nah in seinem Wesen. Also zumindest, wenn man auch hier seinen Tagebucheinträgen oder denen von seiner Frau Clara Schumann eben glauben kann, müssen die manisch-depressiven Ausbrüche, die er, je älter er wurde, umso heftiger hatte, auch wirklich in beiden Fällen, in beiden Extremen sehr, sehr extrem gewesen sein. Also euphorische Zustände beschreibt er mit Engelsstimmen, die in seinem Kopf die schönsten Melodien singen. oder eben im Gegenzug dann für die depressiven Momente hat er immer das Gefühl, dass Dämonen ihn quälen und höllische Töne seine Seele peinigen.
Irgendein psychiatrisch orientierter Musikwissenschaftler hat herausgefunden, dass in den manischen Phasen er wesentlich mehr komponiert hat als in den depressiven Phasen, sodass das also eine Korrelation tatsächlich wäre. Man sollte gerechterweise sagen, ganz eindeutig ist es nicht, zumindest nicht, dass er schon in seiner Heidelberger Zeit Äußerungen gezeigt hätte, die auf diese Krankheit hingewiesen hätten. Andere sagen, das ist Melancholie, andere sagen, es ist der Alkohol gewesen. Also ganz festgelegt ist man da wohl noch nicht. Nun, wenn man das Programmheft, den Text liest, könnte man ein bisschen auf den Verdacht kommen, dass da eine Krankheitsgeschichte erzählt wird, dass es also ja ein bisschen schwierig ist, nicht so erfreulich ist. Was können Sie da als Argument dagegen sagen, dass es trotzdem ein Konzertabend wird, der sich lohnt?
Ich empfinde ihn vor allen Dingen als Komponist, der einen unglaublichen Mut zu Leichtigkeit und gleichzeitig zu unglaublicher Tiefe in dieser Leichtigkeit hatte. Und wie sich in seinen Spätwerken, gerade auch in kurzen Werken, wie zum Beispiel den Gesängen der Frühe, Leichtigkeit und Melancholie in Sekundentakt abwechseln. Ich glaube, so etwas kriegen wir an diesem Abend auch hin. Zumindest wäre es mein großer Wunsch, dass wir das tun. Es wird ein sinnliches Erlebnis werden. Egal, welche Sinne angesprochen werden, jeder Mensch, der Musik liebt, liebt auch Melancholie. Jeder Mensch, der Musik atmet, erträgt das Drama und erträgt ja das Moll genauso sehr wie das Dur.
In Heidelberg hat er sich ja entschlossen, nicht Richter zu werden, sondern Musiker zu werden, Komponist zu werden, Musikschriftsteller und so weiter. Da war er 20 Jahre, dann hat er sogar noch sein allerletztes oder glaube ich auch einziges öffentliches Konzert gegeben in Heidelberg. Dann ging das nicht mehr wegen seiner Handkrankheit. Welche Rolle spielt Heidelberg in diesem Projekt?
Heidelberg ist
also die Heidelberger Zeit, auch von Schumann meine ich.
Also Heidelberg ist indirekt in diesem Projekt zu spüren, weil natürlich in Heidelberg waren nicht große Teile seines künstlerischen Schaffens, sondern eben, wie Sie ja schon erwähnt haben, dort war er primär Jurastudent. Aber was die Heidelberger Zeit ausmacht und was ich auch in dieses Projekt mitbringen möchte, ist diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, diesen Lebensübermut, den er hatte, in allen Extremen damals schon. Also wenn er in seinen Tagebuchaufzeichnungen einen Sonnenaufgang beschrieb, dann war das in der Beschreibung exakt so exzessiv wie wahrscheinlich der Alkoholrausch in der Nacht davor. Lebensmut dieser Krankheit entgegenzustellen. Das sind die zwei Pole, eben auch dort bipolar, in denen sich die Atmosphäre dieses Abends bewegen soll. Und deswegen heißt der Abend halt auch Szenen der Frühe, weil es Momente sind aus dieser frühen Phase seines Lebens, die auf die Spätwerke treffen.
Also es wird Musik aus der Frühphase gespielt, heißt das. Es wird aber auch Musik aus der Spätphase gespielt, kammermusikalisch. Wie viel Schumann etwa ist drin an diesem Abend?
Ich würde sagen, im Moment ungefähr 60-65% Schumann. Wir kombinieren ihn mit Werken der neuen Musik. Unter anderem wird Schnittke auf ihn treffen. Aber auch Gegenwartskomponisten wie Jörg Frey oder der noch relativ unbekannte Komponist Donacha Dennehy aus Irland. Und wahrscheinlich wird für dieses Projekt auch noch die sehr talentierte junge Komponistin Saskia Blatt ein Lied komponieren.
Ein Klavier wird in dieser Produktion nicht zerhauen. Schumann schreibt es ja in seinem Tagebuch aus der Heidelberger Zeit. Ein Abend endete damit, dass man irgendwie das Klavier aufs Klavier eingehackt hat. Ob das Klavier überlebt hat, erfahren wir, glaube ich, nicht.
Sowas passiert nicht. Was es geben wird, wird ein Moment mit einem Klavier sein, ein Live-Moment, der, ich glaube, bei einigen Leuten für große Erregungen sorgen wird. Aber dieses Klavier wird überleben, das kann ich gerade dazu sagen.